Mit der Geldanlage ist es ja manchmal wie mit einer Vorsorgeuntersuchung. Man weiß ja nicht ziemlich genau, dass man sie machen sollte, weil sie nun mal wichtig ist. Aber irgendwie kann man sich dann doch oft nicht aufraffen oder man scheut den Aufwand, die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Bei der Geldanlage gibt es ja glücklicherweise jemanden, an dem man das Ganze delegieren kann. Das sind die sogenannten Vermögensverwalter. Und über deren Arbeit und was die so tun und in welcher Art und Weise sie euch bei der Geldanlagearbeit abnehmen können, darüber wollen wir heute sprechen in unserem schönen Format Kurs und Kompass, dass wir jeden ersten Donnerstag im Monat für euch ausstrahlen und um euch das Thema Geldanlage ein bisschen niedrigschwellig und einfach näher zu bringen. Und ja, vielleicht vorab gesagt, bevor ihr jetzt direkt ausschaltet, weil ihr denkt, so Vermögensverwalter, das ist nichts für mich, ich bin ja nicht reich, sei gesagt, Vermögensverwaltung ist mitnichten etwas für reiche Menschen. Aber das wird euch mein heutiger Gesprächspartner ganz genau erklären. Es ist Timo Steinbusch. Timo ist Leiter unseres Portfolio-Managements, als solcher auch verantwortlich für die Vermögensverwaltung unseres Instituts und kennt sich dementsprechend aus. Timo, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Christoph.
Sehr gerne. Ja, vielleicht starten wir irgendwie direkt mal ganz einfach und bodenständig. Vermögensverwaltung, was macht ihr eigentlich genau? Wo helft ihr dem Kunden? Und vielleicht so ein bisschen als Abgrenzung, worin unterscheidet sich das zur klassischen Anlageberatung?
Ja, also was machen wir eigentlich genau? Also Vermögensverwaltung, da geht es nicht darum, den nächsten Verdoppler im Portfolio zu finden, sondern da geht es darum, Strukturen zu etablieren, Leitplanken, die wir mit dem Kunden vereinbaren, einzuhalten und eine vernünftige, strukturierte Geldanlage eben zu tätigen. Aber wenn wir jetzt mal darauf eingehen, was so der Kunde oder die Kunden ja langsläufig kennen, das Thema Anlageberatung, was ist der große Unterschied bei der Anlageberatung? Da werden halt Empfehlungen auf Basis der Informationen, die der Kunde uns gibt, dem Kunden unterbreitet und die Entscheidung liegt beim Kunden selber. Das heißt, er trifft die Anlageentscheidung, folge ich einer Empfehlung, ja oder nein. Wenn wir über Vermögensverwaltung sprechen, ich habe es ja gerade schon skizziert, dann geht es halt darum, mit dem Kunden gemeinsam im Gespräch ein Risikoprofil festzulegen, darauf eine Aktienquote zu definieren, die Leitplanken, die dann dieses Risikoprofil widerspiegeln, zu definieren. Und in diesem Rahmen treffen wir dann die Anlageentscheidung für den Kunden. Also wir entlasten ihn dann, insbesondere in dem Entscheidungsfindungsprozess, was wir haben. Das kann man eigentlich relativ einfach auch in einem Bild übersetzen, dass der Kunde mit dem Kundenberater gemeinsam das Ziel definiert, wo er gerne hin will. Und wir übernehmen dann die Navigation zu dem Ziel.
Aber das Ziel weiß er im Grunde genommen eigentlich selber. Also das erzählt er euch ja dann im Zweifelsfall. Wozu braucht ihr euch denn eigentlich? Weil es ist dann wirklich einfach nur einfach, in Anführungsstrichen gesagt, dass ihr dann passend zu dem Ziel Aktien, Renten, was auch immer aussucht. Oder seid ihr, geht ihr auch schon einen Schritt vorher los? Das heißt also, helft ihm auch bei dieser Zielbestimmung.
Ja, natürlich. Bei der Zielbestimmung ist ein ganz elementarer Bestandteil. Da helfen jetzt nicht wir konkret aus dem Portfolio Management, sondern das machen wir mit unserem APO-Planer in den Filialen vor Ort. Denn Vermögensverwaltung ist halt weit mehr als ich kaufe nur einen Fonds oder ich kaufe auch einfach nur ein Wertpapier. Sondern am Anfang steht einfach die Frage, was hat der Kunde eigentlich im Leben vor und wie kann das Vermögen oder das Vermögen, was er aufbauen will, dabei helfen. Und dabei möchten wir dann natürlich auch dem Kunden die nötigen Informationen im Entscheidungsprozess zur Verfügung stellen, damit er eben diese Vermögensstrukturierung für sich eben dann auch vornehmen kann, festlegen kann. In welchen Anlageklassen will ich mich bewegen? Möchte ich Aktien? Möchte ich Anleihen? Vielleicht zählen auch Immobilien dazu. Und da mal so ein ganz einfaches Beispiel aus der Praxis. Wenn ein Kunde kommt, hat 300.000 Euro Vermögen, 50.000 braucht er dann vielleicht für eine Praxismodernisierung dann noch, dann sollte man diese 50.000 nicht mit den restlichen 250 zusammen in einen Topf legen, sondern da gibt es andere Anforderungen. Und da ist es halt ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur das Geld verwalten wollen, sondern wir wollen eben die unterschiedlichen Lebensziele, die der Kunde hat, gemeinsam mit ihm strukturieren und für jedes dieser Ziele dann die passende Anlageform wählen.
Ist das so ein typischer Fehler, den vielleicht auch viele machen, die sich selber mit dem Thema Geldanlage beschäftigen, dass sie ihre persönliche Lebenssituation dabei gar nicht so berücksichtigen, sondern allein auf die Aktie, die Anleihe, was auch immer schauen?
Ja, ich glaube, die Frage zielt ja so ein bisschen darauf ab, soll der Kunde es selber machen, ja oder nein, den Anlageentscheidungsprozess zu begleiten? Und ich würde sagen, da geht es weniger um die Frage, bringt der Kunde selber die Kompetenz mit, sondern es geht um die Frage, nicht kann ich das, sondern möchte ich das dauerhaft tun? Weil Anlageentscheidungen, gerade bei etwas größeren, komplexeren Vermögensverhältnissen, die binden halt Zeit und Kapazitäten. Und wenn ich einfach nur mal in den Geschäftsbereich von unseren Kundinnen und Kunden schaue, ob es nun in der Praxis ist oder ob es in der Apotheke ist, da werden ja auch verschiedene Themen an Partner outgesourced, die sich dann mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Es ist der Steuerberater, der Themen eben bearbeitet, die wir eben hier haben, oder was man sich dort auch immer an weiteren Elementen zur Verfügung oder vorstellen kann. Und das ist eben genauso bei der Vermögensanlage. Die Frage, die am Anfang steht, bin ich selber bereit, dieses Zeitinvestment zu tätigen? Ja oder nein? Denn viele organisatorische Dinge, die kann man halt auch anderen überlassen, die es im Kern besser können als man selber. Damit schafft man sich natürlich auch Freiräume, darauf zu konzentrieren, wo die eigentliche persönliche Kernkompetenz liegt.
Aber dann sind schon eigentlich zwei Komponenten. Ne? Einmal einerseits die Zeit, die ich dann persönlich auch spare, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch das Wissen haben oder eben mir die Zeit nehmen, dieses Wissen aufzubauen, was ja auch nicht ganz einfach ist. Ich meine, du hast es eben schon gesagt, wenn man das an die persönlichen Lebensumstände, an das Risiko, was jemand eingehen möchte, anpassen möchte, das ist jetzt ja auch nicht ganz trivial. Was sind aus deiner Sicht denn die häufigsten Fehler, die ein Privatanleger, der jetzt nicht auf Unterstützung zugreift, bei der Geldanlage macht?
Also wir können ja Fehler vielleicht in zwei Kategorien einteilen. Einmal, ob ich überhaupt die Fähigkeit habe, eine Geldanlage vernünftig mir erschließen zu können. Auf dem Kompetenzfeld finden nicht viele Fehler statt. Die eigentlichen Fehler finden in den menschlichen Verhaltensweisen im Kern statt. Denn oft sind Depots, die wir eben auch sehen, einfach eine Sammlung von guten Einzelideen, die aber in der Gesamtheit eben nicht zueinander passen, sondern gewisse Überlappungen eben haben. Ne, hat man 7 unterschiedliche Fonds im Depot, die vielleicht alle auch eine hohe Konzentration im Technologiesektor haben, dann ist das kein vernünftig ausdiversifiziertes Portfolio. Das ist erstens. Zweitens kaufen Anleger auch oft das, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist, in der Erwartung, dass es eben nach vorne auch gut laufen wird. Das ist so ein bisschen Prozyklik, die man dort eben drin hat. Und wenn man dann sieht, wenn so ein sogenannter Drawdown dann eben kommt, also eine Marktkorrektur, ein Wert eben an Kurswert verliert, dann steigt man aus und eben auf diese Art und Weise verliert man dann auch eine ganze Menge Geld. Ein dritter Punkt, den man dort eben hat, ist der sogenannte Home Bias. Was bedeutet das? Ich kaufe eigentlich Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie besser kenne als andere. Die Deutschen kaufen gerne DAX-Unternehmen dort an der Stelle oder eben auch die Aktien des eigenen Arbeitgebers beispielsweise. Und ein vierter Punkt ist ein fehlendes Rebalancing. Das bedeutet, ich muss halt regelmäßig auch schauen, wenn Unternehmen gut gelaufen sind, dass ich ein bisschen davon zurücknehme und ein bisschen verkaufe, Gewinne halt mitnehme, damit ich nachher keine Unwuchten im Portfolio letztendlich habe. Also kurz gesagt kann man eigentlich sagen, ein Depot voller guter Ideen ist nicht unbedingt ein gutes Depot.
Wenn ich jetzt überzeugt bin, dass eure Arbeit mir durchaus hilfreich sein kann. Ich hatte anfangs schon einmal gesagt, Vermögensverwaltung hört sich erstmal nach richtig viel Geld an. Ist das so? Ist Vermögensverwaltung tatsächlich eigentlich nur was für Millionäre oder ab wie viel Geld kann ich bei dir komplett aufkreuzen?
Also Vermögensverwaltung ist nicht nur was für Millionäre. Also die Meinung, die man da haben kann, ist mit Sicherheit überholt. Das hat ja auch mit neuen Technologien, die man eben einsetzt, um Anlagestrategien zu implementieren, sodass man natürlich auch für kleinere Vermögen oder auch für schon Sparraten ab 50 oder ab 250 Euro bei uns hier in die Investition kommen kann. Da hat sich die Zeit auch verändert, sodass der Zugang eben für eine professionelle Vermögensverwaltung letztendlich eigentlich nicht am mitzubringenden Kapital scheitert.
Scheitert er an den Kosten? Weil das ist ja so die zweite Befürchtung von vielen, die sagen, ja gut, natürlich kann ich immer jemanden beauftragen, aber das kostet mich halt horrende viel Geld und wer weiß, ob das am Ende erwirtschaftet wird, sodass es sich für mich lohnt.
Das ist natürlich eine spannende Frage, denn hohe Kosten bedeuten nicht immer gute Qualität am Tagesende und Kosten schmälern den Anlageerfolg. Aber die Frage ist ja, was bekomme ich denn letztendlich für mein Geld? Und gucken wir uns einmal an bei einer Vermögensverwaltung. Ich habe ein regelmäßiges Rebalancing drin, ein tägliches Monitoring durch die Portfolio-Manager. Es gibt einen Report, in dem letztendlich mir die Informationen zu meiner Vermögenszusammenstellung gegeben wird, und das ist halt ein ganz wesentlicher Aspekt, den man dort hat. Aber ich bekomme noch etwas anderes, und das unterschätzen viele Anlegende. Ich bekomme einen systematischen Prozess. Und dieser systematische Prozess schützt mich eigentlich davor, genau dieses prozyklische Handeln zu machen, von dem ich ja eben erzählt habe. Denn das ist eben etwas, was bei Kapitalanlagen ganz wichtiger Punkt ist. Man darf halt, wenn es an den Märkten in Summe etwas rauerer Wind ist, der einem ins Gesicht bläst, nicht die Nerven verlieren, sondern man muss eine Anlagestrategie dann letztendlich festhalten, wenn man sie vorne definiert hat. Und diese Disziplin, die muss man eben mitbringen, und das liefert die Vermögensverwaltung in einem fertigen Prozess.
Das kann ich sozusagen outsourcen, damit ich mich selber damit nicht belasten muss und nicht vor dieser menschlichen Reaktion, die es ja durchaus ist, dass ich in Krisensituationen vielleicht Angst bekomme und dann mehr rational handle, dass ich das von vornherein verhindern kann. Kommen wir mal ein bisschen genauer zu dem, was ihr da macht. Du sagtest ja schon mehrfach, dass ihr am Anfang genau guckt, ob die Geldanlage eben zum Risikoprofil des Kunden, zu seiner Lebenssituation passt. Wie kann ich mir das im Detail vorstellen? Vielleicht an einem Beispiel mal erzählt von einem Kunden, der zu dir kommt, in einer gewissen Lebenssituation ist. Wie übersetzt ihr das in Geldanlage?
Also, wie übersetzt man das in Geldanlage? Also es geht ja darum, erstmal ein Anlegerprofil zu definieren. Also was ist die wirtschaftliche Risikotragfähigkeit überhaupt von dem Kunden? Da muss man sich ein Bild machen über die Vermögensverhältnisse. Dann spricht man mit dem Kunden natürlich auch über die Risikoneigung, also sprich psychologisch, wie viel Risiko kann ich denn überhaupt aushalten? Und diese beiden Komponenten sind immer der Ausgangspunkt, den wir mitbringen.
Gibt es da eine einfache Antwort drauf? Also wenn mich jemand fragen würde, wie viel Risiko verträgst du denn? Ich sage, oh, pff. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also woran macht man das fest?
Also eine einfache Antwort gibt es nicht, sondern das versucht man natürlich auch mit dem Kunden gemeinsam zu erarbeiten, indem man sich verschiedene Szenarien mal anguckt. Werte zum Beispiel in der Euro-Schuldenkrise sich eine gewisse Vermögenszusammenstellung entwickelt. Und dann sieht man, wie viel Verlust sind zum Beispiel aufgetreten und eingetreten. Und das versucht man mit dem Kunden dann eben gemeinsam zu erarbeiten an derartigen Beispielen, wie viel Risiko oder anders ausgedrückt, wie viel Aktienpartizipation er eben in seinem Portfolio braucht. Denn das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ich habe das Wort braucht, der anstatt aushält, gerade verwendet. Das ist auch sehr bewusst gewesen. Denn der Kunde hat ja auch immer eine Renditeerwartung. Also man muss das Risikoprofil mit der Renditeerwartung von dem Kunden eben letztendlich übereinbringen. Und das ist halt die größte Herausforderung, die man dort hat. Denn wir können das liefern, was die Kapitalmärkte an Performance produzieren, auf der Aktien-, auf der Rentenseite. Und die Renditeerwartung und das Risikoprofil von dem Kunden, das bestimmt dann die Zusammensetzung. Und in diesem Schritt wird auch definiert, wie das Renditepotenzial der Gesamtanlage ist. Und das kann halt ganz unterschiedlich sein. Da können zwei Kunden mit dem gleichen Vermögen kommen, aber die Anlagestrategie kann hinterher komplett unterschiedlich sein.
Wie geht ihr denn mit Marktrisiken um, also den Schwankungen, die es ja am Kapitalmarkt gibt?
Ja, das gehört halt zu unserem täglichen Geschäft, dass wir uns mit Risiken und der Beurteilung auseinandersetzen. Und da haben wir halt verschiedene Monitoring-Verfahren, wo wir uns die Kundenportfolien regelmäßig eben anschauen und versuchen natürlich auch immer in unserem Kapitalmarkt-Szenario, dass wir haben, dann die Informationen zu reflektieren und zu überlegen, systematisch zu überlegen, wenn wir jetzt neue Zahlen Daten oder Fakten eben auch bekommen. Ist der grundlegende Investment Case, den wir haben, noch intakt? Gibt es Adjustierungsbedarf? Denn eine gute und qualitative Vermögensverwaltung, die zeichnet sich jetzt nicht durch überhastetes Handeln aus, sondern dann handeln, wenn es eben angebracht ist. Ein Beispiel dafür ist, wenn ich mal in die jüngere Vergangenheit schaue, ins letzte Jahr, als Trump die Zölle verkündet hat, wo wir dann auch die Aktienquoten deutlich reduziert haben, weil das ja schon eine gewisse auch Unsicherheit an den Finanzmärkten hervorgerufen hat. Und das war halt ein Punkt, wo man handeln sollte. Es gibt aber auch Elemente, wo wir dann in der Vergangenheit nicht gehandelt haben. Denn man muss sich immer bewusst sein, geht man an die Seitenlinie, kauft man sich die Fragestellung ein, wann investiere ich denn wieder? Und das ist ein durchaus sehr schwieriger Prozess.
Wie oft überprüft ihr denn die Portfolien von Kunden, ob das noch so passt, ob das den zur gegenwärtigen Marktlage noch passt? Klar, ich meine, wenn es solche Fälle, Extremfälle gibt, wie die Zollankündigung von Trump, dass man dann halt mal reinschaut, was bedeutet das jetzt? Aber gibt es da so einen Automatismus, dass ihr, sagen wir mal, einmal die Woche irgendwie in das Kundenportfolio reinschaut?
Also wir schauen einmal am Tag quasi mindestens.
Einmal am Tag?
Okay. Ja, also wir stellen uns ja jeden Tag laufend die Frage, was machen denn die Anlageobjekte, sprich die Aktien, die Bonds, die wir eben letztendlich haben. Wie haben sie sich entwickelt? Ist das eingetreten, was wir erwartet haben? Und da passiert jeden Tag irgendetwas in den Portfolien. Und wir gucken uns eben auf Ebene der Anlagestrategie das Thema an. Und damit haben wir alle Kundenportfolien, die dann in dieser Anlagestrategie sind, automatisch mit abgedeckt. Und das muss man halt auch tun, denn der Markt ist ja durchaus sehr dynamisch in seinen unterschiedlichen Phasen, die er durchläuft.
Wir haben jetzt ja schon relativ viel über Risikomanagement gesprochen und die Wichtigkeit, die das auch mit sich bringt. Kannst du das vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer plastisch machen an einem Beispiel, wie Risikomanagement wirkt, beziehungsweise was passiert, wenn ich kein Risikomanagement mache?
Ja, ich würde es vielleicht mal von der anderen Seite aufziehen, weil der Punkt ist, Risikomanagement beginnt eigentlich schon mit der Strukturierung des Portfolios. Also Risikomanagement fängt dann an, wenn ich die Anlageentscheidung treffe. Wir erinnern uns an die Aussage, die ich ja eben getätigt habe, dass ein Portfolio voller guter Ideen kein gutes Portfolio sein muss. Und so ist es, dass man auch in einer Krise keinen spontanen Mut letztendlich braucht oder Aktionismus, sondern man muss einen vorher definierten Plan haben. Das heißt, ich muss meine Zusammenstellung der Wertpapiere schon so gemacht haben, dass ich natürliche Absicherungsfunktionen im Depot habe. Beispielsweise, wenn wir uns jetzt mal den US- und Iran-Konflikt einmal anschauen, den wir haben, ist ja so ein geopolitisches Event, das man nicht auf dem Schirm hatte, wie ja Ende Februar alle davon überrascht worden sind. Und was ist dann passiert? Da ist beispielsweise der US-Dollar sehr fest gegangen und stark geworden. Das heißt, ne, diejenigen, die eine US-Dollar-Absicherung im Portfolio haben, die kostet auch Geld, die haben dann von dieser Entwicklung nicht profitiert. Und das sind Fragestellungen, die muss ich mir ganz am Anfang bei einem Portfolio überlegen. Wie will ich es strukturieren, damit ich derartige ausgleichende Effekte eben auch drin habe? Und das sind keine einfachen Fragestellungen. Da gibt es auch viel wissenschaftliche Publikation drüber, was da sinnvoll ist, was da nicht sinnvoll ist. Und das ist natürlich auch ein spannendes Spielfeld, auf dem wir uns dann bewegen für unsere Kunden, sie da auch ein Stück weit entlasten. Aber Risikomanagement fängt halt schon bei der Anlageentscheidung an. Und warum ist das so wichtig? Viele Kunden haben dann ja auch in dieser Phase, deshalb ist das auch ein schönes Beispiel, gefragt, kauft ihr denn jetzt Öl? Wenn ich in einer Krise bin und ein Vermögensgegenstand, wie jetzt beispielsweise der Rohstoff Öl, schon gelaufen ist, dann macht es gar keinen Sinn, dann wieder da einzusteigen, weil dann bin ich wieder in diesem prozyklischen Element drin. Das heißt, das ist das, was ich meinte, man braucht keinen Mut in dieser Phase, sondern man braucht ein strukturiertes Vorgehen. Und das fängt schon bei der Anlageentscheidung vorne an.
Das heißt also, um es nochmal in meinen Worten wiederzugeben, ich schaffe im Grunde genommen innerhalb meines Portfolios eine gewisse Absicherung, die dafür sorgt, dass ich bei Marktschwankungen, dass die mich nicht wirklich eins zu eins in meinem Portfolio treffen, und nehme halt dabei in Kauf, dass diese Absicherung halt ein bisschen Geld kostet.
Genau.
Das heißt, ich verzichte auf einen Teil meiner Rendite, aber habe dafür geringere Schwankungen. Okay. Ja, es ist ja ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele Menschen, die sich mit dem Thema Anlage beschäftigen, beziehungsweise die eben davor vielleicht auch zurückschrecken, haben ja im Grunde genommen genau das Gefühl, da passiert was an den Märkten, das ich nicht beeinflussen kann. Und schon reißt es mein Portfolio direkt irgendwie nach unten. Und es ist ja gut zu wissen, dass ich eine Möglichkeit habe, da quasi eine Absicherung einzuziehen. Wir haben jetzt viel über das gesprochen, was eine Vermögensverwaltung kann. Wo sind aus deiner Sicht die Grenzen? Was kann eine Vermögensverwaltung nicht?
Also was eine Vermögensverwaltung nicht kann, und das wären auch unseriöse Angebote, wenn man garantiert, dass man immer eine Vergleichsgröße, die man vereinbaren kann, schlägt, wenn man immer positive Renditen letztendlich bringt. Das sind so Elemente, das kann halt eine Vermögensverwaltung nicht dienstleisten. Vermögensverwaltung, der Mehrwert liegt eben im Wesentlichen in der eben skizzierten Disziplinierung im Prozess. Das ist nach meiner persönlichen Auffassung der größte Mehrwert, den man hat dort. Und dann gibt es ganz viele Informationselemente da drumherum. Ob es das quartalsweise Reporting ist, das ist ein schöner Bericht, den man bekommt, wo man sein Vermögen aufgestellt bekommt. Ob es auch vielleicht wie wir hier Informationsangebote, die man im digitalen Raum wahrnehmen kann, sind. Und man ist halt mit seiner Entscheidung nicht alleine gelassen, sondern auch von Fachleuten letztendlich begleitet. Und das ist ein ganz entscheidender Mehrwert, wenn man sich auch zeitlich halt von ich kümmere mich um mein Vermögen entlasten möchte.
Das ist jetzt fast schon meine letzte Frage, die ich stellen wollte, fast schon vorweggenommen. Trotzdem vielleicht nochmal ganz klar in drei Punkten gesagt. Was würdest du jemandem, der noch etwas unsicher ist, ob er wirklich eine Vermögensverwaltung braucht, was würdest du dem sagen?
Also, was würde ich dem sagen? Die erste Frage ist, hast du einen dokumentierten Anlageprozess? Die zweite Frage ist, würdest du diesen Prozess auch durchhalten, wenn der Markt 20 oder 30% einbricht? Und die dritte Frage ist, willst du die Verantwortung für das Vermögen und das Durchhalten dieses Prozesses selber übernehmen oder möchtest du das einem Dritten geben, der dann auch die Zeit und die professionellen Methoden dafür hat?
Super, vielen Dank für deine Ausführungen, lieber Timo, und für deinen Besuch bei mir am Podcast. Wir stellen dir jedem Podcast-Gast immer eine Frage zum Schluss, nämlich welches ist das beste Investment des vergangenen Monats gewesen?
Ja, das liegt abseits des Kapitalmarkts. Bei mir ist es in der Tat ein Buch. Der Titel ist Silicon Valley Attacks. Da geht es halt darum, wie die Technologiegiganten unsere Demokratie ein Stück weit unterwandern, aushöhlen. Durchaus ein sehr spannendes Buch.
Hast du es schon durchgelesen?
Nein, noch nicht ganz, aber ich bin bei der Hälfte angekommen.
Okay, ja dann, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Meinungen habt, gerne in die Nachrichten unten eingeben oder aber eine Mail an podcast@aprobank.de. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.